Der Weltklimarat hat heute einen Sonderbericht veröffentlicht zu den Folgen der Erderwärmung. Und da ging es jetzt eben genau um diese Frage, inwieweit man die Erderwärmung beeinflussen kann, beziehungsweise die Unterschiede zwischen Erderwärmung von 1,5 Grad beziehungsweise 2 Grad. Und genau, warum sind denn diese vermeintlich kleinen Unterschiede so wichtig? Also zum Beispiel, was passiert, wenn die Erwärmung mehr als 1,5 Grad beträgt?
Genau, ja, der Hintergrund dieser 1,5 Grad Grenze ist, dass insbesondere viele Entwicklungsländer in den Verhandlungen des Paris-Abkommen gesagt haben, was man damals als 2 Grad Grenze diskutiert hat, würde zu vielfältigen, massiven Konsequenzen des Klimawandels führen. Deshalb müsste man sich eher an 1,5 Grad orientieren. Und daraus ist dann dieser Bericht entstanden. Dieser Bericht zeigt tatsächlich auch, indem er viele wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenfasst, dass wir jenseits von 1,5 Grad eine ganze Reihe von Bereichen, sei es zum Beispiel Zunahme von extremen Wetterereignissen, sei es auch Dürrerisiken in Teilen Afrikas zum Beispiel oder auch Meeresspiegelanstieg bei 2 Grad doch deutlich größere Auswirkungen des Klimawandels sehen würden. Wenn man überlegt, dass bereits heute schon an vielen Orten der Welt die Menschen massiv mit Klimaveränderungen zu kämpfen haben, kann man sich vielleicht vorstellen, dass ein weiteres halbes Grad beziehungsweise dann noch ein halbes Grad mehr einfach schon viele Dinge im Erdsystem noch viel gravierender verändern würden.
Wie kann man eigentlich dieses Ziel noch umsetzen oder kann es denn überhaupt noch umgesetzt werden und ist es realistisch? Weil es wird ja immer wieder von sogenannten Kipp-Effekten gesprochen, die dann irreversibel wären. Also ich glaube, da gibt es zum Beispiel diese Permafrostböden, wenn die auftauen, wird Methan freigesetzt, solche Geschichten. Sind wir da nicht schon fast drüber?
Also die Einschätzung würde ich nicht teilen, das steht so in dem Bericht auch nicht so drin. Also was der Bericht schon sagt, ist, dass es eben sozusagen physikalisch gesehen möglich ist und auch technologisch gesehen möglich ist. Das heißt, wir haben die meisten Technologien, die man braucht, um die Emissionen eben schnell genug herunterzubekommen, sind zum Beispiel Energiebereiche, erneuerbare Energien oder Energieeinsparung. Das sind jetzt Technologien, die es im Grunde schon gibt. Das heißt, die müssen wir einfach viel stärker nutzen. Und dann sagt der Bericht, dass unter bestimmten Umständen, dass es ja wohl noch möglich ist, unter dieser Grenze zu bleiben und es eben auch viele positive Effekte dadurch gäbe. Über die haben wir ja gerade schon gesprochen. Die entscheidende Frage ist jetzt, werden die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt, dass einfach Klimaschutz jetzt vorangebracht wird, dass wir diese ganzen positiven Effekte auch viel stärker nutzen. Und aus meiner Sicht ist nach wie vor so, dass jedes Zehntelgrad verminderter Temperaturerhöhung zählt. Denn die Konsequenzen werden einfach so gravierend sein und gerade als entwicklungspolitisch orientierter Organisation und Verband sehen wir natürlich, dass die insbesondere die ärmsten Menschen in vielen Entwicklungsländern besonders betroffen sein werden und voraussichtlich nicht ausreichend unterstützt werden. Das heißt, natürlich gibt es auch hier gravierende Konsequenzen und auch hier müssen wir uns in Deutschland und Europa damit beschäftigen, aber es gibt eben auch eine ganz wichtige globale Gerechtigkeitsperspektive.
Genau, dieser Sonderbericht ist ja ein Appell an die Politik, vor allem deswegen, weil ja die Weltklimakonferenz im Dezember ansteht in Polen. Ja, kann man das eigentlich so versuchen, ganz konkrete Maßnahmen zu formulieren, die jetzt im Prinzip eingeleitet oder umgesetzt werden müssen, irgendwelche Gesetze? Ich meine, derzeit wird ja auch über den Kohleausstieg immer wieder diskutiert, Stichwort Hambacher Forst zum Beispiel. Was muss denn jetzt eigentlich passieren letztendlich?
Also man kann den muss den Bericht schon als eine Art Handreichung auch lesen und insbesondere wenn man sich dann es gibt ja diese Entscheidung für Zusammenfassung politischer Entscheidungsträger, die ist natürlich sozusagen nur die Kurzversion, aber bereits da stehen schon viele wichtige Dinge drin. Und jedes Land muss sich das im Grunde angucken, jeder Akteur und eigentlich sehen, okay, in welchen Bereichen haben wir vielleicht noch nicht so viel gemacht, wie wir machen konnten. Was gibt's vielleicht auch für neue Trends in Technologien? Wir haben das Thema Kohleausstieg natürlich angesprochen. Laut dem Bericht müsste man eben für einige der 1,5 Grad Szenarien die Kohlenutzung oder den Ausstoß von CO2 aus der Kohle bis Mitte des Jahrhunderts global quasi auf nahe Null runterfahren. Und das heißt natürlich für ein Land wie Deutschland, was einfach schon sehr lange sehr hohe Emissionen produziert und auch technologisch schon viele Möglichkeiten hat, Kohle zu ersetzen, dass wir da schneller sein müssen, man jetzt nicht einfach sagen kann, ah ja, Deutschland kann sich jetzt Zeit lassen bis 2050 mit dem Kohleausstieg. So ist der Bericht natürlich nicht zu lesen, sondern die Situationen in Ländern sind ja noch sehr unterschiedlich. Also von daher gibt uns der Bericht eigentlich nochmal eine ganze Menge Handreichung und ich sag mal auch einen klaren Appell, dass wir jetzt wirklich mit den entsprechenden Technologien, aber auch mit sozusagen Ansätzen von nachhaltigerem Konsum einfach den viel stärker verbreiten müssen und die Politik auch den Mut haben muss, entsprechende Anreize zu setzen, dass quasi Klimaschutz das viel normalere Verhalten wird als jetzt das Gegenteil.
Stichwort Konsum aus VerbraucherInnen-Sicht. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie können Energieeinsparmaßnahmen in der Praxis aussehen? Auf was müssten wir letztendlich auch verzichten in Zukunft, damit eine CO2-Reduktion überhaupt möglich wäre?
Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so aus meiner Sicht, dass man sagen kann, alle müssen jetzt auf genau die eine Sache verzichten oder so. Aber wir sehen natürlich auch in Deutschland beispielsweise, dass ein Problembereich in den letzten Jahren der Verkehr war, wo man trotz Klimaschutzvorgaben eigentlich die Emissionen immer weiter gestiegen sind, unter anderem, weil irgendwie viele Menschen sagen, sie müssen größere Autos haben, wo man nicht genau weiß, warum. Also im Verkehrsbereich muss natürlich jetzt viel passieren und da sind sicherlich dann nachhaltig produzierte Elektroautos oder aber auch stärkerer öffentlicher Nahverkehr und alles in dem Bereich sozusagen ganz wichtig, das viel stärker voranzubringen. Auch der Verbraucher hat natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte zum Beispiel nur grünen Strom beziehen. Das machen zwar schon viele Menschen, aber das können noch viel mehr machen. Oder auch, ich sag mal, Solaranlagen sind heute in vielen Bereichen so günstig, dass man die sich aufs eigene Dach machen kann oder sogar auch auf Miethäuser. Da gibt es viele Möglichkeiten, die noch nicht ausgereizt sind.
Warum ist denn eine vernünftige Klimapolitik in Zeiten zunehmender Migrationsbewegungen so entscheidend?
Ja, weil wir im Grunde in vielen Teilen der Welt sehen, dass wirklich die massiven Auswirkungen des Klimawandels mindestens dazu beitragen, dass es für Menschen immer schwieriger wird, in ihrer Heimat klarzukommen. Ich sag mal, in Afrika haben wir in vielen Bereichen eine Verschlechterung der Lebenssituation, der Produktion von Landwirtschaft, wo wir einfach sagen müssen, wenn wir diese Klimaauswirkungen nicht in den Griff bekommen, dann haben die Menschen immer weniger Möglichkeiten, dort, wo sie leben und wo sie auch in den meisten Fällen leben wollen, klarzukommen. Das heißt, wir müssen sowohl Klimaschutz jetzt viel stärker betreiben, als aber auch finanzielle Unterstützung zum Beispiel für die besonders betroffenen Länder und dort Maßnahmen zur Katastrophenversorgung und Klimaanpassung unterstützen.